Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Herzlich willkommen, liebe Landwirthörer, zu unserem heutigen Podcast. Ich möchte diesen Podcast unter das Motto Über die Alm stellen. Über die Alm deswegen, weil ich heute bei der Anreise daher über zwei Almen gefahren bin. Einmal über die Saualm und das Klippitztörl, ein zweites Mal über die Weinebene. Daher noch drei Hütten in die Weststeiermark zu meinem heutigen Gesprächspartner. Der ist ein besonderer Mensch mit einer besonderen Familie und der hat über die Alm schon viel nachgedacht. Über die Alm bezieht er einen Teil seines Einkommens, über die Alm geht er gern wandern, über die Alm kann er seine Tiere versorgen und über die Alm hat er so viel nachgedacht, dass er letztlich sich sogar drüber getraut hat, ein Buch unter dem gleichnamigen Titel als Herausgeber und Autor zu veröffentlichen. Über die Alm werden wir heute sprechen mit dem Alois Kiegerl aus Drahütten. Herzlich willkommen, Alois.
Ja, ich danke euch recht schön, dass ihr den Weg zu uns hergefunden habt, am Bauernhof Briegel. Und wir werden jetzt da mal am Hof unseren Podcast aufnehmen und dann natürlich schauen wir auf die Almaffe, was ja heute der Gegenstand dieser Aufnahme ist. Und ja, ich freue mich echt, wenn wir da ein bisschen reden können miteinander.
Schön. Luis, danke für diese Möglichkeit. Ich möchte mich jetzt bei euch auch noch vorstellen. Ich bin der Konrad Liebchen, bin seit 32 Jahren für die Landwirt Agrarmedien tätig, bin 25 Jahre im Landwirtdienst und 7 Jahre in der Redaktion der Fachzeitschrift Schafe und Ziegen aktuell. Wir sitzen in der netten, warmen Küche da bei Luis zu Hause. Wir sind aber nicht ganz allein, Luis. Wir haben da noch wen. Ich möchte herzlich begrüßen deine Gattin Alexandra. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, liebe Hörer, es wird darum gehen, was dieser besondere Alm- und Bergbauer Luis Kiegerl für Mensch ist, was er für einen Betrieb führt, wie ihn die Familie unterstützt, welche Art von Alm er da oben als Almobmann auf der steirischen Seite der Choralm er da betreuen darf und letztlich, was ihn bewogen hat, sich auch als Buchautor zu versuchen. Ich glaube, das ist sehr viel und da habe ich jetzt noch gar nicht alles gestreift, was er kann. Aber ihr wisst einmal, auf was ihr euch heute vorbereiten dürft. Und so würde ich sagen, Luis, steigen wir mal ein. Wer ist dieser Luis Kiegerl? Wie ist es gekommen, dass du da Bauer bist? Umreiß einmal dein engeres Umfeld ein bisschen da am Hof.
Ja, also ich habe mir versucht, ein bisschen vorzubereiten und habe festgestellt, dass in meinem Leben schon allerhand geschehen ist. Ich bin schon seit meinem 17. Lebensjahr, darf ich da schon Betriebsführer sein am Hof. Mein Vater war doch, also wie er mich gekriegt hat, 45 Jahre alt. Und er hat dann halt gesagt, ja, wie es halt diese Generation war, oft schon sehr zusammengeschunden und halt gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Und er hat dann eigentlich gesagt, ja, mit 17 hat er gesagt, ja, also wenn du den Hof haben möchtest, dann wäre es jetzt gut, wenn du jetzt nach der Ausbildung am Grottenhof hast, wenn du jetzt heimkommst, ne?
Du und bist heimgekommen?
Meine Schwestern wären auch Gewehr bei Fuß gestanden zur Hofübernahme, aber eben, ich habe als Sohn halt diesen etwas unfairen Vorteil gehabt, dass ich halt vorzogen worden bin. Und ja, und dann haben wir relativ schnell geschaut, dass wir Familie zusammenbringen und habe dann das Glück gehabt, dass ich die Alexandra bald einmal kennengelernt habe und dass wir halt drei wunderbare Töchter in die Welt gesetzt haben und ja, und viele Dinge umsetzen haben können. Also es ist uns vieles aufgegangen, wenn wir es eine oder andere vielleicht ansprechen können.
Ja, das ist natürlich immer toll, wenn es eine bäuerliche Familie gibt. Die kenne ich ja auch persönlich. Ich habe ja auch das Glück, Luis, dass wir zwar schon uns länger kennen. Wir sind beide Murbodener Züchter. Das heißt, wir haben schon miteinander auf Vieh gehandelt. Wir dürfen nicht nur da einen Podcast machen. Wir haben also wirklich auch Bezug. Und ich darf da jetzt ein bisschen vielleicht vorgreifen. Ich weiß, du haltest auf deinem Hof Murbodener Rinder. Du hast einen Mutterkuhbetrieb. Du bist aber da so wirklich, muss man sagen, immer sehr innovativ. Du hast einmal einen Baupreis gekriegt für deinen Stall. Oder in dem Zusammenhang Stressfreie Schlachtung ist der Name Louis Kiegel in der Steiermark und fast österreichweit mittlerweile ein Begriff. Magst du über 2, 3 so Projekte noch kurz was erzählen?
Ja, mein richtiges Herzblut ist die Murbodner Zucht. Also ich fange jetzt mit der an, weil du auch gesagt hast, wir kennen uns, ich weiß nicht, ob du das weißt, das erste Mal haben wir uns getroffen am Bundesgestüt Biber. Da haben wir uns um Murbodner Viecher duelliert. Die sind ja damals dort versteigert worden. Mhm. Und natürlich, ich war halt ein junger Bauer mit überschaubar großer Geldtaschen. Und ja, wenn dann die Obersteirer gekommen sind, haben wir meistens das Nachsehen gehabt. Aber egal, so geht die Zeit dahin. Und dann, das nächste Mal hast ja du einen super Stier gehabt, einen sehr langlebigen, der auch über die Zuchtwerte sehr stark aufgefallen ist. Und dann habe ich dem kontaktiert und habe gesagt, ich möchte gern ein paar Babys von deinem Stier haben. Und wir haben dann in Summe 3 Stier von diesem Fredel aufgezogen, den Fachmann, den Fachkraft und den Filzer. Und das sind, also zumindest einer von den 3 ist sehr stark in die Zucht eingegangen und ist jetzt doch ein wesentlicher Bestandteil auch des Murbodner Zuchtfortschrittes. Und das ist für mich halt schon, ja, ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit Zuchtwerte, weil ich eben sage, dass wir da was weiterbringen müssen. Da bin ich nicht immer ganz auf Linie mit dem Verband, aber auf Linie bin ich sowieso nicht immer bei allen Dingen. Ich beschäftige mich auch, was auch ein bisschen atypisch ist, auch mit Hornloszucht bei den Murbodnern, weil ich einfach glaube, dass die Hörner, ja, also dass die Enthornung immer mehr ein Problem wird, sagen wir so, im tierschutzrechtlichen Sinn. Ja, und man, das wäre jetzt das Thema Murbodner. Stressfreie Schlachtung ist natürlich eine Sache, wo wir extrem stolz sind. Unsere Gruppierung mit den 12 teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern, wir haben das halt auf die Füße gestellt in einem LEADER-Projekt und wir haben das umsetzen können, rechtlich, praktisch und ja, sind wir jetzt schon so weit, dass wir in den nächsten Hänger investieren können.
Die stressfreie Schlachtung, die sich ja in Österreich so schwer durchsetzen kann, weil man oft das Gefühl hat, die Veterinäre behindern das, die habt ihr, wie soll man sagen, aus der Taufe gehoben und da hast du gesagt, mit Anhänger und so weiter, ist der zweite schon geplant, dass man ihn anschafft. Wo ist da die Herausforderung oder wie geht's da innerlandwirtschaftlich?
Ich bin da ein bisschen anderer Meinung wie du, weil ich sage, ich bin jetzt nicht der Mensch, der da irgendwann den schwarzen Peter in die Schuhe schieben will. Wir haben mit den Veterinären das geschafft, dass wir das auf gute Füße gestellt haben. Wir haben jetzt mit dem neuen Landesveterinär sowieso einen Glücksgriff gelandet, der wirklich für unsere Anliegen auch zugänglich ist und wo wir immer wieder auch gute Zugänge finden. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass auch in diese Richtung noch Fortschritte nach wie vor möglich sind. Und ich glaube, da muss man einfach guter Dinge sein.
Also ist die stressfreie Schlachtung, das ist ja so ein modernes Schlagwort, aber da weiß nicht jeder damit, was anzufangen. Kannst du uns jetzt vielleicht, weil du vorher vom Anhänger gesprochen hast, den ihr neu kauft, kannst du unseren Hörern einmal umreißen, um was da überhaupt geht?
Ich bin ja stolzer Obmann dieser Initiative, stressfrei.sd. Die Homepage heißt auch gleich. Also das ist, wenn sich das jemand anschauen möchte, stressfrei.sd. Und was ist es? Das ist die Möglichkeit einer teilmobilen Schlachtung. Das heißt, teilmobil heißt, dass man die Tötung und Entblutung am Bauernhof machen kann. Und dann braucht man immer eben diesen erwähnten Anhänger dazu, weil in diesem Anhänger findet die Entblutung statt. Und dann kannst du mit dem Anhänger zu einem zugelassenen Schlachtraum fahren, wo man
mit der Kuh im Anhänger.
Genau, drin, ja.
Mit dem Tier.
Nein, mit dem getöteten Tier, ja. Und dort geschieht eben der weitere Vorgang. Also das Ganze ist untersucht worden, genehmigt worden behördlich, unterstützt da, möchte ich ganz deutlich auch hervorheben, durch die Kammer, die uns da die ganze Expertise aufgestellt hat, mit expliziten Grabner Rudi, der uns auch sehr gut bekannt ist, und die Dr. Martina Ortner hervorheben, die uns das auch, dieses ganze Konvolut an Expertise auch und mit dem Amtstierarzt auch extrem gut unterstützt, der Bernhard Ursinitsch, wo wir das dann vor, das sind schon wieder 7 Jahre, geschafft haben, als Erste in Österreich diese Bewilligung zu erreichen. Und da sind wir schon ordentlich stolz, wir 12, dass wir das zusammengebracht haben.
Ja, also dieses Direktvermarkten von Rindfleisch ist ja jedenfalls im Trend und der Kunde, zumindest ein Teil, eine Kundenschicht, ich würde vielleicht sagen, vielleicht ist es ein Drittel oder so ähnlich, der Konsumenten, die bereit sind, da für Fleisch mehr auszugeben, die haben für das was über. Ich frage aber noch einmal ein bisschen provokant zurück, weil ich es vorher ja auch schon angesprochen habe. Ihr wart innovativ, euch hat man unterstützt und jetzt ist es aber immer noch sozusagen gefühlt ein Pilotprojekt in Österreich. Warum lässt sich das trotzdem schwer umsetzen? Warum kommt das nicht mehr? Ich glaube schon, dass Bauern das Bedürfnis hätten, ihre Tiere so zu schlachten. Ich spanne ein bisschen jetzt da schon den Bogen, weil wir ja heute über die Alm reden, nicht? Der Alm, Tiergerechtigkeit, tierfreundliche Haltungsform und eine Stress- oder tierfreundliche Schlachtung, soweit Schlachtung tierfreundlich sein kann. Das wäre ja ein Kreis, der sich schließen soll. Und das Gefühl, glaube ich, bei vielen Landwirten ist halt, dass man da schon extrem beharrlich sein muss, um das umzusetzen. Vielleicht magst du so abschließend zu dem Thema noch ein bisschen was sagen.
Wir sind ja beim Esterhase auf dieser Biofeld-Tagung gestanden dort mit dem Anhänger, weil das auch der Produzent wollte da eben die Bewerbung auch machen, der Teisel. Und wir haben da mit vielen Bauern geredet. Nur müssen wir uns eins vor Augen halten. Die Choralm, oder ich kann jetzt hauptsächlich für unsere Region da sprechen, ist nicht unbedingt typisch für Österreich. Also wir haben da eine sehr hohe Dichte an Schlachträumen. Das hat eben durch das Thyria-Beef und den Markus Reisinger, wo es eben auch diese Direktvermarktung entstanden ist. Und das ist eben auch die Grundvoraussetzung für diese teilmobile Schlachtung, weil du brauchst einen Schlachtraum in deiner Nähe, wo du hinfahren kannst. Also du musst einen Schlachtraum haben, der sagt, ja, ich nehme diesen Anhänger in meine Bewilligung hinein, als Teil meines Schlachtprozesses. Und das ist einmal die Voraussetzung. Und das gibt's in Österreich nicht viel. Es gibt in vielen Regionen keinen regionalen Schlachtraum. Und es gibt in vielen Regionen keine Direktvermarkter von Rindfleisch. Und deswegen, also wir haben mit ganz viel Leuten geredet und das passt einfach dieses Produkt nicht so richtig noch eine.
Wenn ich ein bisschen resümiere, dass ihr da quasi vielleicht zur Schlachtung noch die passenden Strukturen vorfindet, sodass diese Tötung am Hof und diese Verbringung mit dem Schlachtanhänger, dass das einen Sinn macht, dann ist das sehr erfreulich und anderswo, wo man halt quasi nur mehr große Schlachthöfe vielleicht haben und wo es das nicht mehr gibt, dort passt das nicht hin. Ja, ist eine gute Erklärung, danke, dass
was,
du uns...
Was aber für mich nicht heißt, dass das nicht werden kann. Weil es gibt ganz viele junge Leute, die noch Alternativen für seinen Hof suchen. Und so eine Gemeinschaft, wie wir da sind, die könnte ja überall entstehen. Ne? Du kannst ja als 12 Personen, kannst ohne weiteres einen Schlachtraum errichten und diese Infrastruktur finanzieren und aufstellen. Du musst halt nur den Willen dazu finden, ne?
Ich glaube, Luis, du hast immer schon bei Dingen, die du beharrlich verfolgst, einen langen Atem. Ich denke schon, dass halt ein paar Hörer dabei sind bei unserem Podcast, die diesbezüglich ein Interesse haben, dürfen die dich kontaktieren. Finden die dich auf stressfrei.st.
Ich bin zum Auffinden, ich bin kontaktierbar, ich antworte auch. Also, und mir ist das nach wie vor ein Herzensanliegen, das steht da überall drinnen, dass wir diese stressfreie Schlachtung in Österreich etablieren wollen, als gute und tiergerechte Alternative und auch als wichtige Voraussetzung für eine Rindfleischproduktion, für eine gute Rindfleischproduktion.
Ich merke schon eins, wir zwei täten lang und breit gern über die Landwirtschaft plaudern. Wir müssen ein bisschen weiter fahren in unserem Programm. Das Stichwort war Tierfreundlichkeit. Wenn man bei dir da am Hof ist, dann sieht man schon beim Zuberfahren einen wunderbaren Stall unten. Der Stall ist irgendwie auch etwas Besonderes. Was hat es mit deinem Stall auf sich?
Naja, also erstens einmal ist er kostengünstig errichtet. Das war mal für uns eine gute Sache. Dann haben wir auch, ist es uns gelungen, damit einen Preis für tierfreundliches Bauen zu bekommen. Das heißt, dieser Stall entspricht sehr gut den Bedürfnissen unserer Rinder und unserer Zucht. Und ja, und das, ich glaube, es waren schon etliche Leute da, sie den anschauen. Und er, ich glaube, er ist praxistauglich, er ist kostengünstig und er erfüllt sehr viele positive Voraussetzungen.
Klingt ganz gut. Jetzt gibst du uns zwei, drei konkrete, wie soll man sagen, Anhaltspunkte. Was ist da wirklich so praxistauglich oder was ist so cool für die Tiere in deinem Stall?
Genau, wir haben einen Drittmiststall. Das ist insofern tierfreundlich, weil wir da Stroh haben und eben einen guten Mist dann für die Wiesen. Der Nachteil ist eben der Strohverbrauch. Wir haben eine Gruppentrennung, das heißt für die Zucht ideal. Ich kann bis zu 8 verschiedene Gruppen aufstellen, wo ich eben Tiere in unterschiedlichen Altersstadium mit Stier oder mit ohne Stier oder mit verschiedenen Stieren halten kann, wo man eben richtig fein züchten und selektieren können. Wir haben eine Box dann auch, wo man die Mast, also die Tiere dann, die geschlachtet werden, wo man die fertig machen können. Und was ist noch praktisch? Einen großen Futtertisch, wo man Glas einfuttern kann, Selbstfangfressgitter, wo man die Tiere gut fixieren kann, einen Treibweg auf die Waage, wo man die Wiegung machen kann. Also durchwegs aus meiner Sicht praxistauglich.
Glaubst du, dass so ein kamoter, tiergerechter Stall, dass der vielleicht sogar für die Tiere irgendwie eine gute Vorbereitung ist, dass die sich auf der Alm auch leichter tun? Oder ist das ein bisschen weit hergeholt?
Naja, also ich glaube schon, wir haben ja die Möglichkeit, dass wir die Viecher von dort weg gleich auf die Wiesen auslassen können. Und das ist ja das Um und Auf für die Alm, dass man zeitig im Frühjahr, schon wenn die Vegetation beginnt, dass man die Viecher schon ausgibt. Und das ist was ich so oft kritisiere. Da warten sie oft bis Mitte Mai mit dem Austrieb auf die Wiesen und dann wundern sie sich, wieso die Rinder auf der Alm nicht florieren. Und ich sage mal, das Um und Auf für eine gelungene Almwirtschaft ist ein zeitiges Angewöhnen der Tiere einmal.
Ja.
Und das geht mit dem Stall gut.
Ein gutes Stichwort, das lassen wir jetzt noch ein bisschen links liegen, weil ich glaube, über die Alm werden wir noch separat reden. Es gibt so viel, was man da über diesen Bauernhof Briegel und den Luis sagen könnte. Zwei Dinge greife ich noch auf. Die Weststeiermark als Region ist euch ein Anliegen. Und lustigerweise seid ihr beide, die Alexandra und du, aber auch so weltoffene Menschen, dass ein bisschen Zeit und Lust bleibt, sich halt auch mit Dingen zu beschäftigen, die über das Regionale hinausgehen. Ich habe mit dir schon drüber auch gesprochen und weiß, ihr habt euch in einem Projekt engagiert, wo auch argentinische Bauern mit euch einen Austausch pflegen. Ich glaube, so ein Gedankenaustausch unter Landwirten über Kontinente hinweg ist etwas nicht Alltägliches, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwas, wo wir ein paar Sätze drüber verlieren sollten. Was kannst du zu diesem Projekt bitte unseren Zuhörern erzählen?
Das ist halt einmal ein Riesenvorteil von der Mutterkuhhaltung, dass du gelegentlich einmal ein bisschen loseisen kannst vom Hof. Und der Alexander und ich, wir haben auch eine riesengroße Leidenschaft, eine gemeinsame, und das ist das Reisen. Und wir haben das, und wir sind halt aber auch, wir machen das auch ein bisschen atypisch, wir sind, wenn es geht, immer bei den Bauern. Das heißt, wir waren in Neuseeland bei Bauern, wir waren in Rumänien bei Bauern und eben dieses Glück, das wir da gehabt haben, dass wir uns da beim Welthaus an diesem Allianza-Projekt beteiligen haben können, wo die Alexandra in diesem Fall die Botschafterin war und ich habe ich war das angenehme Anhängsel. Und da haben wir eben diese einmalige Gelegenheit gehabt, da in 2 Wochen Argentinien zu bereisen, mit den Bauern dort den Austausch zu pflegen und auch ein Fazit, ein gemeinsames zu erstellen zu den wichtigen Themen. Ja, Grünlandbewirtschaftung, damals ist schon Mercosur auftaucht, also und eben Alternativen auch zum Sojaanbau, wo ja diese Urwälder dann dem zum Opfer fallen.
Ja, ich glaube, sowas ist in Zeiten wie diesen, wo man wirklich diskutieren und nachdenken, auch als Bauern, wo kommt unser Futter her, was hat das, was hat der Wiederkäuer mit dem Eiweiß zu tun, was hat das Eiweiß und der, wie soll man sagen, die Fruchtfolge und was haben die ganzen Dinge letztlich auch wieder mit dem Klima zu tun, was hat das irgendwie alles für Auswirkungen auf unser Konsumverhalten, auf die Preisbildung und so letztlich halt auf unser Bauersein. Das ist ja ein ganz spannender Themenbogen, glaube ich, der unendlich diskutierbar wäre. Ich freue mich immer als Redakteur, weil als Redakteur muss ich oft, ob ich es will oder nicht, mich auch mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ich habe ja öfter Agrarpolitik und andere Dinge journalistisch begleitet. Und ich vermisse es manchmal bei Bauern, dass sie sich diesen Themen halt auch sachlich stellen. Dass man da nicht nur über den Wirtshaustisch irgendwie quasi pauschal schimpft und verurteilt, sondern dass man da halt sich auseinandersetzt. Und das, glaube ich, ist von meiner Seite immer ein großes Lob auch an dich und deine Frau. Diese Weltoffenheit und das Interesse in dem Zusammenhang muss ich bewundern und da gratuliere ich euch sehr dafür. Ja, dieses Offensein für Projekte möchte ich jetzt noch ausnutzen für ein letztes Statement so ungefähr um dich und deine Person und um den Hof. Ich weiß, dass du heuer auch ein Biodiversitätsbotschafter bist. Das heißt, die Kur und die Wiesen allein sind noch gar nicht alles, glaube ich, an Fachthemen und Dingen, mit denen du dich beschäftigst, sondern du gehst darüber hinaus. Was ist ein Biodiversitätsbotschafter, Luis?
Ja, das ist halt die große Herausforderung, wenn man sie angewöhnt hat oder versucht anzugewöhnen, in Zusammenhängen zu denken, dann wird es einmal relativ schnell kompliziert. Also, was hat jetzt die Rodung eines Urwaldes mit der Aufgabe der Almwirtschaft zu tun, zum Beispiel? Und auch mit den Folgen. Ne? Wir haben halt jetzt auch festgestellt, du hast, wenn der Urwald gerodet wird, einen Biodiversitätsverlust. Und wenn die Alm aufgegeben wird, hast auch einen Biodiversitätsverlust. Weil eben auch bewirtschaftete Alm eine wesentlich höhere Artenvielfalt hat als eine Alm, die nicht bewirtschaftet wird. Und ich habe immer wieder versucht, solche Dinge auch zu erzählen. Es ist auch im Buch angerissen. Nur du brauchst halt auch immer, wenn du was erzählen willst, jemanden, der dir auch zuhören will. Und da haben wir jetzt im Naturschutz Leute gefunden, die uns zuhören. Also es ist im Konkreten der Mike Bresnitz, der unser Alm kartiert hat und der eigentlich gesagt hat, das ist eine wunderbare Sache, was ihr da macht. Darf ich die für einen Biodiversitätsbotschafter nominieren? Und wir haben ja auch am Hof, also wir haben auch da am Hof 30 Hektar im Öpel Naturschutz drinnen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wer weiß, ob die mich nehmen, ich lasse mich nominieren. Und das sind dann 40 nominiert worden und dann sind wir 5 ausgesucht worden, österreichweit. Und ich habe damals also wirklich, wie die am Hof waren, habe ich versucht, meine Themen wirklich unterzubringen, die Almwirtschaft, die Grünlandwirtschaft, die Biodiversität. Und ich freue mich, dass die wirklich auf den Zug aufgesprungen sind und ich heuer als Biodiversitätsbotschafter versuchen darf, diese Sachen unterzukriegen in der Öffentlichkeit.
Ja, ich finde das sehr cool. Ich weiß jetzt, weil ich die natürlich eben schon länger kenne, wie wir erwähnt haben, den Luis Kigerl haben andere auch schon gefragt, ob er sich nicht einbringen mag. Wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, und das darf ich jetzt tun, dass du in der Steiermark in der Landwirtschaftskammer als Landeskamerad tätig bist. Du bist dort auch, glaube ich, mindestens der Leiter eines oder sogar von zwei Ausschüssen, weiß ich nicht. Wo bist du da ganz genau?
Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte, die mir wirklich taugt. Ich bin seit heuer dafür den Bergbauernausschuss leiten in der Landwirtschaftskammer Steiermark. Und ich hoffe auch, dass es in dem Bereich gelingt, ja, meine Herzensthemen da voranzutreiben. Eben die Mutterkuhhaltung, die Almwirtschaft, die Grünlandwirtschaft, also alles, was am Berg super gut Platz hat. Und eben auch die Erwerbsalternativen, Urlaub am Bauernhof etc.
Ganz cool. Selten, glaube ich, dass ein Bauer so einen Weitblick hat und sich so mit der großen Welt beschäftigt, aber sich auch einbringt. Einbringen heißt ja Zeit haben. Und Zeit haben ist nicht immer leicht, das weiß man, weil ein Bauer, der immerhin, was ich jetzt bei dir weiß, so um die 60 bis 80 Stück Rinder, glaube ich, erhaltet und der einen großen Heimbetrieb und Alm zu verantworten hat, der muss die Zeit halt wirklich sich auch manchmal wahrscheinlich stellen. Ich möchte dieses Kapitel deiner Vielseitigkeit einmal abhaken, Luis. Da sage ich mal danke für deine Antworten. Wir schauen jetzt, obwohl wir in der Küche sitzen und weil es da gemütlich warm ist, wir wagen jetzt den Blick auf Eicheralm. Und zwar, Luis, wie heißt die Alm und wie schaut die aus? Tu das einmal bitte ein bisschen umreißen für uns, dass alle die zum Beispiel aus Westösterreich jetzt uns zuhören oder auch aus Niederösterreich und so weiter, dass die sich einmal vorstellen können, wenn der Luis Kigerl über Alm spricht. Worüber spricht er dann?
Wir haben ja jetzt gesagt, wir fangen einmal am Hof da an, weil es da gemütlicher und warm in der Stube ist. Und dann fahren wir ja auf die Hochalm und aufs Bärental. Das ist circa 15 Kilometer weg von da. Genau. Das ist eine Alm, die ist ungefähr 500 Hektar groß. 320 davon sind eben diese Reinweidefläche, dieser Begriff. Und das ist eine Borstgrasalm. Die liegt im Natura 2000 Gebiet. Die EU hat da festgestellt, dass das Borstgras nicht mehr so häufig ist. Welche Eigenschaften hat das Borstgras? Das muss sehr jung gefressen werden. Hat halt ermöglicht keine hohen Leistungen. Also ist auf gut steirisch gesagt eher eine trockene Geschichte. Ja, aber für eine Mutterkuh reicht's, für einen Kolm reicht's, für einen Ochsen reicht's. Und jetzt haben wir halt diese Möglichkeit, diese Alm extensiv zu bewirtschaften. Und es finden da halt 500 Rinder diese starken drei Monate eine gute Weide und ja, eine schöne Alm.
Wir sind da jetzt auf Silikat und nicht auf Kalk. Einmal, glaube ich, das ist wahrscheinlich interessant auch zu wissen für einen oder anderen Zuhörer. In welcher Seehöhe bewegen wir uns?
Die Hochalm geht dann los, also das Bärental beginnt bei 1600 und es geht dann auf bis 1850, hätte ich gesagt. Der Seespitz ist ja dann, der große Speikkogel ist ja mit 2000 Grad drüber und ja, also ungefähr in dieser Höhenlage.
Gut, dann wissen wir jetzt einmal, wie das da oben abläuft. Ist auf eurer Alm eine touristische Nutzung auch möglich? Gibt's da oben Hütten? Habt ihr einen Senner?
Also wir haben zwei Halterhasen, die bei uns da. Und die Bärntalhütten, die wird bewirtschaftet, die Hochalm nicht. Also jetzt touristisch bewirtschaftet. Und Kalm ist ein sehr, sehr beliebtes Wandergebiet. Also im Sommer ist da buchstäblich der Bärlos und stark frequentiert, ja.
Ja, gut, Stichwort Name, wie haben wir gesagt, Bärntal? Bärntalhütte. Wenn du dort Bärntal hast, führt mich das jetzt unmittelbar auf diese Spur und die heutige Problematik auch kurz anreißen. Bärwolf, Luchs, anderes Großraub, Wild, sage ich mal. Habt ihr auch schon Erfahrungen gesammelt, glaube ich.
Ja, wir haben auch da wieder mal ein Projekt draus gemacht zur Abwechslung. Und Wir haben da einen Upcurve-Bereich gemacht, der eben besonders geschützt ist, mit einem vierfachen Zaun und wo man eben die Kier zum Kolben dort einigen kann. Also der ist 5 Hektar groß und da hat man halt die Möglichkeit, dass man 10, 15 Kühe da drinnen abkolben lassen kann in einem geschützten Bereich.
Die Abkolbung der Mutterkühe auf der Alm war bei euch an sich immer gang und gäbe?
Genau, ja, das ist auch eben eine Besonderheit dieser Alm, dass da 150 Kälber auf die Welt gekommen sind. Und gerade bei der Abkolbung hat sich halt das Raubwild relativ leicht dann eben da zuzulangen. Und jetzt haben wir geschaut, was wir da machen können. Wir haben 2 Lehren gezogen. Einerseits, dass wir 2 Stier auf der Alm haben. Das heißt, jede Kuh, die auf der Alm trächtig wird, kalbt nicht auf der Alm. Das heißt, ich kann dieses Risiko von der Alm runterkriegen ins Tal. Und eben den schon erwähnten Abkolbebereich.
Ja, interessante Konsequenzen habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Finde ich aber sehr interessant. Alles, viele Leute werden nicht wissen, wenn jetzt so eine Kuh auf der Alm oben kalbt, dann ist da ein kleines Kälberl. Das hat am Anfang einen schwierigen Start, aber die Mutter passt ja gut auf das Kälberl. Wie lange lasst ihr die da in diesem Abkalbebereich drinnen? Wann dürfen die wieder aussehen und welchen Schutz bietet sozusagen so eine Mutterkuh ihrem Kalb? Das frage ich auch in dem Hinblick dann, weil das ja touristisch für die nächste Frage, die ich dann geplant hätte, auch schon Auswirkungen hat. Mutterkühe und Kälber sind ein heikles Thema, sprich Wanderer, Hunde etc.
Ja, das ist ein heikles Thema. Wir haben die Kuh ist halt, je nachdem wie viel Mutterinstinkt sie hat, und manche haben einen sehr hohen Mutterinstinkt, die wird halt da in dem Zeitpunkt rund um die Abkolbung wird sie halt wirklich zur Furie und vertreibt dort möglichst alles, was sich nähert. In Bezug aufs Raubwild ist es aber trotzdem so, dass in der ersten Zeit halt das kleine Kalb noch so topsig ist, dass es trotz einer guten Kuh halt schwer ist, das zu verteidigen gegenüber einem Wolfsrudel oder einem einzelnen Wolf. Ja. Und da haben wir halt versucht einzugreifen und was zu tun. Und ich glaube auch, dass dieser Abkolbebereich ja auch gut ist, wenn wir jetzt wirklich in diese Thematik Wanderer einwechseln. Also in diesem Abkolbebereich hat dann halt definitiv kein Wanderer was verloren drinnen, geschweige denn mit einem Hund. Und wenn das da gelingen würde, das zu entschärfen, ist das sicher auch diesbezüglich eine gute Sache. Ne?
Luis, wenn auf der Alm die Kühe, die, sagen wir mal, potenziell aufgrund ihrer Mütterlichkeit gefährlich sind, wenn die in dem Zwinger ein bisschen weggesperrt sind, dann sind dort wahrscheinlich die Wanderer mit Schildern gewarnt davor, dass sie das betreten. Dann hat man diesen Punkt einmal vielleicht ganz gut gelöst. Dass da aber dann Stiere auf deiner Weide sind, könnte ja den einen oder anderen auch verunsichern. Macht der Stier auf der Alm ein Problem jetzt im Hinblick auf die Wanderer? Und wenn ja, wie versucht ihr das zu lösen oder wie geht man da an die Problematik heran?
Ja, wie wir aus dieser ganzen Wanderer-Hunde-Alm-Sicherheitsdebatte, wie wir da jemals wieder rausgekommen werden, da bin ich mir eh noch nicht ganz sicher. Weil wir werden einmal müssen am Punkt finden, wo wir sagen, wie viel ist uns die Alm eigentlich überhaupt wert? Und wenn die Schweizer sagen, ja, auf der Alm gibt's keine Abkolbung, dann ist das vielleicht auch ein Zugang, aber die Statistik selber würde uns eigentlich mit der Abkolbung auf der Alm recht geben, weil wir haben oben sehr wenig Ausfälle. Also grundsätzlich, wenn eine Kuh in einer Umgebung, die sie selber auswählen kann, weil die Kuh geht meistens auf einen guten Platz hin, kolben kann und in Ruhe vor allem auch, dann ist das keine schlechte Sache. So, was machen wir mit den Stier? Die Stier sind einmal grundsätzlich bei uns in einem Bereich, der touristisch gesehen sehr wenig frequentiert ist. Und die haben also dort ihre Ruhe mit den Kühen. Und wenn du mich fragst, aus meiner Sicht haben Hunde auf der Alm nichts verloren, weil wir haben da wirklich riesengroße Schwierigkeiten. Also wir müssten wirklich eine Beschränkung in der Almzeit für Hunde finden. Das wäre ganz eine wichtige Sache. Aber da ist halt wieder die Politik gefordert. Und ob man das durchsetzt, ist eine andere Frage.
Ja, ich würde deine Forderung durchaus unterstützen als Fachredakteur. Wir haben oft schon erlebt, dass Bauern diesen Wunsch an uns herantragen. Wir kennen die Problematik. Ich kenne sie selbst als Mutterkuhhalter und ich kann deinem Wunsch nur Nachdruck verleihen. Müssen wir halt schauen, dass was geht. Ich bitte dich so gesehen als steirischer Bauernkollege, dass du halt das in der Kammer und wo du kannst, da überall vorantreibst. Da braucht man sicher Lösungen. Das Thema ist wirklich heikel und sensibel. Gar keine Frage. Lass uns jetzt darüber sprechen. Da schließt sich vielleicht der Kreis ein bisschen. Du hast einen tiergerechten Stall. Du treibst deine Kühe im Frühling früh auf die Heimweiden und kannst sie dann sozusagen optimal vorbereitet auch auf die Alm treiben. Das ist ja irgendwie ein bisschen ein Kreislauf und dieses frühe Auftreiben ist ein bisschen ein Erfolgsrezept. Tu das noch einmal umreißen, wenn jemand keine Alm hat, dass der vielleicht auch versteht, worum es da geht, beziehungsweise wenn du Schlüsse daraus ziehen kannst, vielleicht kannst du auch Tipps geben deinen Berufskollegen.
Es ist gerade so, dass jetzt ein Bürstlingalm, die lebt davon, die muss früh gefressen werden. Also wenn ich jetzt da warte, bis der von mir aus 20 cm hoch ist, dann bin ich einfach zu spät.
Dann wird das ganze Jahr nicht mehr gefressen.
Der wird fest und bleibt über. Den kann die Kuh beim besten Willen nicht mehr abreißen. Wenn es dann noch dazu so ist wie im Vorjahr, dass es im Sommer heiß und trocken wird und eben auch zu wenig Wasser zur Verfügung steht, dann schafft sie das überhaupt nicht mehr. Ich meine, wir wissen ja, die Kuh beißt das Gras nicht ab, sondern sie reißt es aus und der Bürstling, der bricht nachher nimmer und der ist fest, auf gut steirisch gesagt. Und da beginnt jetzt die Vorbereitung schon zu Hause. Du musst jetzt ein Calvin oder die halt noch nie auf einer Alm war, die kannst du jetzt nicht aus einem Stall, vielleicht sogar mit intensiver Fütterung, auf diese Alm bringen. Die verzweifelt dort oben. Die hat das nicht gelernt, das zu fressen. Und die muss eben auf das vorbereitet werden. Die muss im Frühjahr schon so bald als möglich auf eine Weide kommen und muss dort einmal fressen lernen. Und erst wenn sie das kann, dann geht's auf. Und da ist wieder die Mutterkuhhaltung ein Vorteil, weil da war das Kalb im Vorjahr schon oben mit der Kuh, ist im Idealfall oben geboren worden und hat einmal langsam dort mit Hilfe der Milch und langsam gelernt dazu fressen. Und das Ganze ist halt ein Prozess. Und den muss ich gezielt anwenden.
Ja, das ist irgendwie sehr cool. Und ich glaube nicht jedem so bewusst. Nicht? Wir sehen ja immer viel Tiere auf der Alm, in der Werbung ist das Klischee, dass die Alm ja wunderbar ist und allen Produkte werden gelobt und so weiter. Aber man könnte da ja jetzt vielleicht den Schluss draus ziehen, dass wir unter Umständen gar nicht mehr so genug almtaugliches Vieh haben oder überhaupt genug Vieh für die Alm. Wie geht's euch um auf eurer Alm und wo, kannst du zu der Problematik auch was sagen in eurer Region da?
Also wir haben das Glück, dass wir unser Alm voll kriegen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Es gibt einige Almen schon, die wirklich kämpfen, dass sie das Viech zusammenbringen. Und da ist halt auch wirklich wir bringen auch diesen Irrglauben nicht weg. Weil wenn wir jetzt so früh auftreiben, haben wir immer wieder Leute aus der Nichtbauernschaft sowieso und aus der Bauernschaft auch, die sagen, die armen Viecher müssen jetzt auf die Alm und haben noch nichts zum Fressen da. Und das sind halt immer Sachen, die meinen Blutdruck schon ein bisschen aufgetreiben. Aber ich weiß auch nicht, wie wir diese Dinge wegbringen. Nur das war auch eine starke Motivation dafür, dass ich halt auch dieses Angebot angenommen habe, auch bei diesem Buch mitarbeiten zu können. Weil ich eben versucht habe, gerade diese Aspekte da einzubringen. Und ich hoffe auch, dass das gelesen und verstanden auch vor allem wird. Aber es ist eine große Herausforderung.
Ja, weil du jetzt schon das Buch ansprichst, ich glaube, wir haben da allem ein bisschen charakterisiert. Wir haben versucht, auf ein paar Problembereiche einzugehen. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, wir reden heute über die Alm, dann werden wir jetzt unser Gespräch so langsam ein bisschen in der Zielgerade biegen, hätte ich gesagt, dass wir hinkommen zu diesem Buch. Ich bin natürlich viele Jahre Verlagsmitarbeiter. Ich weiß, wir hatten ein Almbuch, zeitgemäße Almbewirtschaftung, wenn ich mich nicht ganz täusche, war der Titel dieses Buches. Ich habe es oft verkauft. Und in diesem Buch hat man halt gelernt, wie man oben eine Futtermenge vorstellt. In diesem Buch ist drin gestanden, welche Gräser das auf der Alm wachsen. In diesem Buch ist drin gestanden, so quasi, wenn man auf der Alm auftreibt. Aber es war wirklich nur fachlich orientiert und wir haben uns im Vorfeld auch schon unterhalten und du hast gesagt, das war dir ein bisschen zu wenig. Du hast von einem anderen Buch geträumt oder hast in deinem Kopf irgendwie andere Ideen gehabt. Welche anderen Zugänge waren das?
Ja, also die Karin da Ferner hat mich kontaktiert und hat eben gesagt, ich möge dieses Buch durchlesen und einmal schauen, für die Neuauflage, was da notwendig ist. Gut, jetzt habe ich mir das durchgelesen und habe halt gesagt, es tut mir leid, ich kann mit dem nichts anfangen. Also, ja, ist ein bisschen falsch formuliert. Es ist halt einfach schon ein paar Jahre alt. Mhm. Und es hat sich, glaube ich, jetzt inzwischen auch die Art zu schreiben ein bisschen verändert. Oder auch es werden halt diese Bücher jetzt auch irgendwie anders gestaltet.
Ja, ich möchte jetzt da unseren Lesern auch noch schildern. Das Buch, das jetzt da rauskommt, heißt eben Über die Alm. Du als Alois Kiegel bist einer der Herausgeber. Der zweite ist der Bergler Franz. Wer ist der Bergler Franz?
Genau, und dann haben wir eben uns darauf geeinigt, weil ich ja, gut, ich bin schon ein Fachmann, aber ich bin halt kein Wissenschaftler. Und wir müssen schon diesen fachlichen, das muss ja alles passen, hundertprozentig. Und da ist mir der Bergler Franz eingefallen, den ich vorher schon einmal auch schon erwähnt habe. Und hat dann gesagt, ja, wir müssten schauen, dass wir den Franz dazu kriegen, weil der eben auch auf der Universität Vorträge haltet zum Thema und einfach, weil er als langjähriger Alminspektor einfach eine extreme fachliche Kompetenz hat. Und wir haben ihn dann kontaktiert und der Franz hat eigentlich sofort gesagt, ja, und hat auch das in die Richtung gelenkt, dass wir diese Autoren alle dazu eingeladen haben.
Wie viel habt ihr da Autoren in
diesem? 29 sind jetzt dabei mit Autoren, also mit ihren Beiträgen. Also das Buch ist sicher eine sehr fachlich kompetente, profunde Grundlage, um da Almwirtschaft zu betreiben. Und ich habe dann einen Franz gefragt, oder eben auch die Karin, ja, was stellt es euch vor, dass jetzt meine Rolle dabei ist? Und dann haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass ich das halt darf aus der Sicht des praktizierenden Almbauern und des Funktionäres und der oder aus Sicht meiner Person halt zu beleuchten. Und das ist halt eine coole Geschichte, weil ich da tatsächlich halt meine Meinung habe auch einbringen dürfen in diese fachliche Expertise. Und ja, ich hoffe halt auch, dass das ein bisschen zur Auflockerung auch dient und einfach das Ganze dann auch abrundet.
Ich darf da jetzt ja ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe ja von der Karin das Buch schon zugemailt bekommen. Es ist noch kein Buch, aber ich habe es schon durchstöbern dürfen. Und was habe ich gemacht? Ich habe jetzt in der Vorbereitung für unseren Podcast das ganze Buch nicht gelesen, aber wir haben das Inhaltsverzeichnis angeschaut und ich habe geschaut, was schreibt er denn so, der Kiegel Luis? Und das hat mich sehr fasziniert, weil du einfach ganz praxisnahe Gedanken da mit einbringst. Du bringst da für mich jetzt gesehen ein bisschen eine Gefühlsebene da ein, dass man auch sich dem Thema einfach mit viel Liebe und Herz auch nähert und es ist einfach gut, weißt, ein Wissenschaftler, glaube ich, der kann sagen, 1 und 1 ist 2. Aber was man jetzt in dem Sinn beispielhaft beim Rechnen empfindet oder was man heute halt empfindet, wenn man jetzt wieder um auf die Alm zurückzukommen, wenn ich über die Alm gehe und was ich mir da als Bauer denke und was ich vielleicht schon erlebt habe und was man sich eben als in Generationen denkender, mitdenkender Grünlandwirt, so wie du einer bist, was einem da unterkommt, das, glaube ich, macht dieses Buch so wertvoll für mich. Da muss man unserer Lektorin, der Karin, auch Danke sagen, dass sie diesen Weitblick gehabt hat. Und da würde ich auch euch, liebe Zuhörer, heute schon ans Herz legen, sich das Buch einmal anzuschauen. Ich darf da schon verraten, dass wir jetzt Ende Juni, glaube ich, gell, vom 24. bis 26. Luis, dass wir uns da auch in Saalfelden auf der internationalen Almwirtschaftstagung treffen werden. Dort wird das Buch vorgestellt. Wir hoffen dann, vielleicht rückwirkend, aber trotzdem oder rückblickend, den einen oder anderen vielleicht dort zu sehen auch. Und ja, das sehe ich so als wichtigen Beitrag für einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Herr Buch, wieder um das Gefühl für Almwirtschaft einfach auch wieder und den Stellenwert einfach anzuheben. Das, so tät ich das, glaube ich, sehen.
Ja, ich muss auch Dankeschön sagen, weil erstens einmal habe ich die Möglichkeit gekriegt. Habe jetzt dann schon gesehen, also ich habe wieder dürfen einmal ein bisschen schreiben. Also das ist ja auch nicht was, was gleich wieder so von der Hand geht. Und wenn ich meine ersten Artikel dann zum Schluss angeschaut habe, noch einmal durchgeschaut habe, dann habe ich schon gesehen, dass gerade ja, sich zu artikulieren ja schon etwas ist, was man ein bisschen üben muss. Und ich habe auch natürlich meine eigene Lektorin daheim, die Alexandra, da, der halt das wirklich nicht so blöd ist, dass sie alles, was ich so produziert habe, einmal angeschaut hat und einmal gesagt hat, ja, so geht's nicht oder so passt's gut. Und das ist für mich schon eine Geschichte, wo ich schon sehr froh bin. Und eben, ja, anscheinend habe ich doch ein gewisses Sendungsbewusstsein, weil ich möchte schon gern was erzählen. Und da habe ich jetzt doch vielleicht Leute gefunden oder zumindest ein Buch, wo man das auch darf, nicht? Wo man was von sich geben darf und
wo man das einpacken kann und wo sich Leute vor allem darüber freuen, dass sie lesen können, was der Luis einfach sich denkt und die anderen Autoren. Ja, Luis, dann glaube ich, haben wir heute einen weiten Bogen gespannt. Ich denke, wir haben viel erreicht. Wenn du dir jetzt imaginär vor deinem Mikrofon noch einmal einen Saal voller Almbauern vorstellst, und ich glaube, solche Referate hast du ja auch schon gehalten, dann hast du Lebensweisheiten. Du bist einfach ein guter, praktischer Bauer, du bist ein guter Viehzüchter, du bist ein guter Grünlandbauer, du hast ganz viel Erfahrungen gesammelt und einen Teil haben wir versucht, heute wiederzugeben. Die Hörer dürfen die auch kontaktieren, haben wir auch festgehalten. Ich möchte ein kleines Abschlussresümee. Ich weiß, du hast da im Buch so eine Endseite, wo es um die Resilienz geht, wo ich vielleicht sagen darf, das wäre das die Fähigkeit eines Landwirtes, wie er halt psychisch stressresistent gut durch sein Leben kommt. Das ist auch so ein bisschen eines deiner Steckenpferde. Und da würde ich dich jetzt abschließend einladen. Kannst du mit dieser deiner typischen Philosophie und der Almwirtschaft noch ein bisschen einen Appell an diese Gruppe der Almbauern da jetzt richten, abschließend?
Ja, an Soulful Light mag ich mir jetzt gar nicht unbedingt vorstellen, weil dann wäre ich ein bisschen nervös. Aber wenn es darauf ankommt, gibt es auch dafür Übungen. Und ich glaube, man den Begriff Resilienz, der wird aus so vielen Richtungen verwendet. Aber ich möchte es einfach vielleicht aufs Wesentliche versuchen zu konzentrieren. Es sind einfach Fähigkeiten, wo man versucht, gut durchs Leben zu kommen. Ganz was Wichtiges haben wir heute noch nicht angesprochen. Das schaffe ich vielleicht jetzt. für mich ist einmal das Wichtigste auch ein gutes Essen. Und das ist für mich, dass ich Bauer sein darf, eigentlich das höchste Gut, dass wir unsere Produkte haben, unser gesundes Essen. Und in den vielen Diskussionen und Podcasts, da kommt das fast nie. Und deswegen freue ich mich, dass ich es hier sage. Weil es wird so oft über Ernährung gesprochen und über Gesundheit und was weiß ich was alles. Aber es wird nie drüber geredet, ja, wo kommt denn das Produkt eigentlich her? Und wenn ich jetzt gerade in der Ernährung sage, das ist ein Produkt aus extensiver Produktionsweise von, im Idealfall von der Wiesen oder von der Alm, dann hat das ganz einen anderen Wert für den Organismus, also in dem Sinn für mich als Menschen, als wie jetzt, würde ich sagen, ein herkömmliches Produkt, ich sage es jetzt ganz provokant, aus dem Supermarkt. Also direkt von der Alm, vom Bauern, ist einfach für mich die Königsdisziplin. Und weiter in der Resilienz, einfach, dass ich gesunde Kontakte habe, dass ich Leute habe, die ich anrufen kann, wenn ich Probleme habe, dass ich Kontakte so wie mit dir pflege, das ist für mich ganz wichtig. Oder eben auch, dass ich, es fällt uns Bauern so schwer, aber es hat schon seinen Sinn, dass man am Sonntag auch mal eine Ruhe gibt und einmal nichts tut. Das ist eben auch so wichtig. Gesund essen, gut schlafen, dein Umfeld, kein Streit oder versuchen, die Streitereien oder die Auseinandersetzung auf sachlicher Ebene zu halten. Einfach, das ist diese Kunst, die uns vielleicht im Alltag manchmal verloren gegangen ist. Und ich habe halt versucht, und danke Karin, dass ich es dann noch tun habe dürfen, zum Schluss auf diesen Aspekt, der mir so wichtig ist, hinzuweisen. Einfach, dass ich schaue, dass ich auch mental auf der Höhe bleibe, dass ich gesunde Beziehungen, ein gesundes Umfeld pflegen und bewahren kann. Und auch danke, dass du mir jetzt noch einmal danach gefragt hast, weil ich einfach glaube, dass das mindestens auch so eine hohe Bedeutung hat für das Gelingen eines Hofes, einer Almwirtschaft, eines Lebens, wie jetzt andere Faktoren, die wir schon alle von vorn bis hinten beschrieben haben.
Ja, Luis, jetzt hätte ich bald gesagt, jetzt bin ich ruhig geworden. Da kann man nicht mehr viel sagen, liebe Landwirt-Podcast-Hörer. Gehen wir positiv aus. Danke, Luis, für das, was du uns da mitgeben hast auf dem Weg über die Almwirtschaft, über deine Wirtschaften am Hof, über deine Lebenseinstellung und was wir sehen. Leben und Wirtschaften ist eben die Summe der Faktoren, glaube ich, die man im Leben zu bewältigen hat. Und der Luis Kiegerl mit seiner Alexandra da am Priegelhof in Trahütten, die scheinen das zu schaffen. Da gratulieren wir euch vom Landwirt sehr herzlich. Wir danken euch für die Lesertreue beim Landwirt und ich wünsche euch allen daheim jetzt nach dem Anhören dieses Podcasts, dass ihr mit Zuversicht rausgeht und einfach anpackt, raus über die Alm. Alles Gute, sagt euch der Konrad Liebchen.
Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Landwirt-Team.